Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die digitale Moderne schafft das Original ab, titelt das Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung. Adrian Lobe erläutert, was er damit meint. Seitdem der britische Chemiker Alexander Parkes 1855 den ersten Kunststoff patentierte, hat der Mensch die Natur immer weiter substituiert. Man spielt Fußball auf Kunstrasen, fährt Ski auf Kunstschnee und trägt Kunstlederjacken, schreibt Lobe. Der Elektrosportwagen kommt derweil mit synthetischem Motorensound daher, der das Auspuffrohrtimbre eines Achtzylinders simuliert. Wir haben uns mit einer Fake-Welt umgeben. Der Fake, der eigentlich als Digutant verschmäht wird, Fake News, Fake Accounts, Kunstfälschungen und so weiter, wird in Wahrheit überall akzeptiert. Wenigstens die deutsche Nationalhymne ist echt. Vor 100 Jahren, am 11. August 1922, erklärte Reichspräsident Friedrich Ebert das Deutschlandlied zur Nationalhymne. Daran erinnert die Welt und fragt auf einer Pro-Kontra-Seite: Braucht die Welt, gemeint ist nicht die Zeitung, sondern die Menschheit, noch Nationalhymnen? Nein, antwortet Arthur Weigand. Viele sagen, dass Hymnen Identität schaffen, doch sie beruhen nur auf Oberflächlichkeiten. Eine Hymne ist wie eine Schleife um eine Flasche Wein, sieht schön aus, bietet inhaltlich nichts, außer Aussagen, die eine Demokratie schon immer mit sich tragen sollte: Einigkeit, Recht und Freiheit. Wen soll diese Hymne einigen, fragt Weigand. Querdenker, die offen vom Umsturz träumen? Ja, Hymnen sind noch zeitgemäß, findet dagegen Matthias Heine. Wir haben das Glück, eine Hymne zu besitzen, an der sich besonders viel über deutsche Geschichte lernen lässt. Ein Österreicher schrieb sie nach der Melodie eines kroatischen Volksliedes für einen Kaiser, der in Wien saß, aber auch deutscher Kaiser war. Das wirft schon mal ein paar Fragen an die deutsche Geschichte auf, schreibt Heine und schließt seinen Pro-Beitrag für die Welt mit folgendem Satz: Solange es jedem Staatsbürger überlassen bleibt, ob er begeistert mitsingt oder sich während der Hymne gelangweilt am Hintern kratzt, ist das auch überhaupt kein Problem. Gelangweilt hat sich auch Navid Kermani, entnimmt man seinem Artikel für die Zeit. Die 7 Stunden, die die Passionsspiele in Oberammergau dauern, scheinen für den Schriftsteller eine geradezu sportliche Kraftanstrengung gewesen zu sein. Wenn die Schauspieler Stunde um Stunde im selben dringlichen Duktus ein Best-of der Bibelzitate deklamieren, folgt aus der Eintönigkeit, die im Ritual meditativ wäre, bald Langeweile, da man es als Theater sieht, schreibt Kermani. Dabei hat er sich doch noch voller Neugier zu den Passionsspielen begeben. Im Hinterkopf die Frage: Während Theater und Kirche in einer Krise stecken, feiern die Passionsspiele in Oberammergau vor Tausenden von Zuschauern Triumphe. Warum? Kermani vermutet, es gebe eine Sehnsucht danach, Theater und Religion harmonisch zu vereinen. Aber man spürt, der Autor wird wohl nicht wieder nach Oberammergau zurückkehren. Unterhaltsam ist das Leiden Christi nun wirklich nicht, schreibt er. Nicht ein einziger Scherz verschafft etwas Luft. Im riesigen Parkett herrschen Stille und Konzentration wie bei einem Rezital. Den Passionsspielen fehlt also der Geist eines Hans Zippert. Massagesitze könnte das Unwort des Jahres werden, schreibt er in seiner satirischen Kolumne für die Welt und spielt damit auf die Massagesitze im Dienstwagen und auf der Chefetage der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger an, die ihren Rücktritt von diesem Posten angekündigt hat. Was musste da so dringend und ständig wegmassiert werden? Gab es in dem Sender nicht nur viele Spannungen, sondern auch Verspannungen? Fragt Zippert und zieht ein Fazit. Auf diesem Möbel liegt kein Segen, es schadet dem Charakter. Wir müssen begreifen, Massagesitzen ist das neue Rauchen.